Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total, total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Die Sendung für alle Glubberer. Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg kassiert die höchste Auswärtsniederlage seiner Bundesliga-Geschichte. Zum ersten Mal seit 1983-84 oder seit der Saison 83-84 geht man mit 7 Toren unter, damals gegen den VfB Stuttgart, dieses Mal gegen Borussia Dortmund. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain. Und es hat sich tatsächlich jemand gefunden, der mit mir sprechen möchte. Und das ist Markus Schulz. Hallo Markus.
Hallo Felix, hallo Zuhörer.
Ja, ich habe es gestern geschrieben. Also, was wollen wir groß analysieren? War scheiße.
Das kannst du laut sagen.
Ja, dann war es das mit Total Beklubbt. Bis nächste Woche.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Ja, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich wirklich darüber sprechen, einfach weil dieses Spiel auch die ein oder andere Erkenntnis geliefert hat und nicht nur für den 1. FC Nürnberg, seine Mannschaft und seinen Trainer lehrreich war, sondern auch für uns als Fans. Wir versuchen es irgendwie so ein bisschen mit Galgenhumor zu nehmen und Markus, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, wer 8-mal abgestiegen ist, den haut so ein 7-0 nicht aus der Bahn, ne?
Ja, genau so ist es. Also ich habe heute früh, als ich auf die Arbeit gekommen bin, 7 Tempotaschentücher auf meinem Platz liegen gehabt. Ich habe da einfach nur noch drüber gegrinst und habe gesagt, Mund abwischen, das ist halt gestern mal richtig scheiße gelaufen, aber dass das jetzt irgendwie ein Grund wäre, im Boden zu versinken oder in Trauer zu baden, also mitnichten.
Ja, ich werde ja am Freitag in Urlaub fliegen und mein Papa hatte schon ein bisschen Angst, dass ich nicht wieder zurückkomme, dass das ein Ausreisegrund ist. Also Papa, wenn du es hörst, ich komme wieder. Ja, lass uns mal bei der Aufstellung anfangen. Michael Köllner hat vor der englischen Woche, also schon vor dem Hannover-Spiel, gesagt, dass er wenig davon hält, in so einer englischen Woche richtig stark zu rotieren. Hat er auch nicht gemacht, hat nur 2-mal gewechselt. André Petrak konnte nicht spielen, ich leiste ab, bitte, denn ich habe im Bully-Special Michael Köllner dafür verantwortlich gemacht, dass er nicht spielt. Und dafür spielte dann Patrick Erras. Außerdem zweiter Wechsel, Mikael Ishak. Einer der ganz wenigen, die gefühlt völlig unantastbar sind, saß dann auf der Bank. Auch da, ja, vor dem Hintergrund, dass er so ein bisschen gekränkelt hat und vielleicht auch eben, weil das Spiel gegen Düsseldorf das Wichtigere ist, dass er sich da nicht verletzt. Dafür kam dann Bauer in die Partie. Aber der eigentlich entscheidende Faktor, Markus, war gar nicht, dass es 2 Wechsel gab, auch wenn das natürlich 2 eminent wichtige Spiele sind. Wir werden darauf zu sprechen kommen, wie wichtig sie sind, sondern einfach die Tatsache, dass er auch das System gefühlt komplett auf links gekrempelt hat.
Ja, das ist richtig. Also die letzten Spiele haben wir ja immer im 4-1-4-1 gespielt. Und Michael Köllner, er ist da ja in Sachen Aufstellung und System immer eine ziemliche Wundertüte. Und gestern hat er dann eben ein 5-3-2 ausgepackt, im Defensivverbund. Gut, wirklich in die Offensive sind wir gestern eigentlich nicht wirklich gekommen. Also können wir fast von einem festen 5-3-2 sprechen. Zentraler Innenverteidiger vor Fabian Bredlo war Georg Markreiter. Links von ihm Lukas Mühl, rechts von ihm Bauer. Auf den beiden Außenpositionen war links Leibold und rechts Valentini. Davor dann ein Dreier-Mittelfeld. Auf der Sechserposition, du hast es schon angesprochen, André Petrak ist ein bisschen angeschlagen gewesen. Der hat sich einen Zug geholt im Flugzeug, was ich so gehört habe. Hat auf jeden Fall Nackenprobleme gehabt. Hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen lustig an, aber wer das selbst schon mal gehabt hat, das ist dann echt kein Spaß. Und dementsprechend ist er dann von Erras vertreten worden, vor ihm auf den beiden Halbpositionen im Mittelfeld Fuchs und Behrens. Und als 2 Sturmspitzen waren dann eigentlich eine Sturmspitze, das war Misicjan, und ein bisschen hängend dahinter war dann Kubo.
Ich muss ehrlich gestehen, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mich schon stark gewundert, weil sich das dann eben auch nicht nach zwei Spielern Wechsel angehört hat, sondern oder angefühlt hat, so muss man es eher sagen, sondern nach, wie gesagt, einmal komplett auf links gedreht. Und dann hatte ich sofort in Erinnerung, wie eben im Trainingslager, und ich meine, wir hätten in der Saisonvorschau auch drüber gesprochen, es ja immer wieder hieß, okay, wir haben die Dreierkette ausprobiert, aber die Mannschaft fühlt sich damit nicht wohl. Und dann mit Robert Bauer auch noch jemanden in die Innenverteidigung zu stellen, der das zwar irgendwie schon kann, aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal gespielt hat. Da ja, war mir schon ein bisschen mulmig. Da hatte ich ehrlich gesagt so diesen Eras-Petrak-Wechsel noch gar nicht so vollends in meinem Kopf mit verarbeitet. Dass dann mit Ishak auch noch vorne der laufstarke Stürmer bei uns fehlt, derjenige, den du vielleicht auch mal mit dem langen Ball suchen kannst, muss ich ehrlich gestehen, hat mir von vornherein ziemliche Bauchschmerzen bereitet. Wie ging es dir da?
Also wir waren gestern in Nürnberg in den Stuhlfahrtstuben, weil wir Jahrestreffen von den XXL-Clubberern hatten. Ich habe sozusagen die Aufstellung erst mit dem Anpfiff dann mitbekommen. Und auch noch nicht mal so richtig, sondern das ist dann so nach und nach reingetröpfelt bei mir, dass er Eras spielt. Und dann habe ich mir auch gedacht, wo ist denn Petrak? Der hatte die letzten Spiele, war er eigentlich in der Defensive so mit die zentrale Figur und auch einer der Verantwortlichen, dass unsere Defensive so gut gestanden hat und auch das Umschaltspiel einigermaßen funktioniert hat. Und als ich dann auch noch mitgekriegt habe, Ishak ist auch nicht dabei, also war bei mir dasselbe. Es hat sich komplett fast nach einem ganz anderen Team angefühlt, obwohl eben nur diese zwei Positionen gewechselt waren. Aber anscheinend hat sich das nicht nur für die Zuschauer so angefühlt, dass er da alles auf links gedreht hat, sondern man konnte das auch wirklich fast spüren, dass das für die Mannschaft auch was komplett anderes war und dass sich die Mannschaft mit Fünferkette nicht wirklich hundertprozentig wohlfühlt. Das war dann auch schon in den ersten Szenen zu sehen, als die Dortmunder dann eigentlich losgelegt haben wie die Feuerwehr und unsere Defensive eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Zugriff auf die Offensive der Dortmunder bekommen hat.
Wir wollen den Hörern das dieses Mal ersparen, jede Situation wirklich im Detail auseinanderzunehmen. Einfach weil es A, keinen Spaß macht, es B, keiner hören will und es auch einfach aufgrund der Fülle der Gegentore, glaube ich, den Rahmen hier sprengen würde. Und deswegen, Markus, lass uns einfach mal so ein bisschen allgemein über die erste Halbzeit sprechen. Frank Buschmann hat das Ganze für Sky kommentiert und hat irgendwie ein anderes Spiel gesehen als ich. Er sprach dann zur Halbzeit, da stand es 2-0 davon, dass Nürnberg durchaus bemüht war und mitspielen wollte. Das will ich nicht mal negieren, denn das war meiner Meinung nach durchaus so. Hat er aber irgendwie ein ganz gutes Spiel des FCN gesehen. Und da muss ich ehrlich sagen, das kam mir nicht so vor. Also natürlich, man war da bemüht, man hat versucht, spielerische Ansätze zu finden, auch sich spielerisch immer wieder mal zu befreien, wenngleich man da ja eigentlich gar nicht von Befreien sprechen kann, denn man hatte ja den Ball nie. Also ich glaube irgendwie 75% Ballbesitz Borussia Dortmund zur Halbzeit. Und von daher war es ja eigentlich nur die ganze Zeit die Geschichte, dass man da irgendwie hinten drin stand, versucht hat, den BVB so ein bisschen davon abzuhalten, in gefährliche Zonen zu kommen. Man hat zwei frühe Tore gefangen. Das erste kann man einfach auch mal neidlos anerkennen, genial gemacht von Pulisic, wie der den Ball da in diese Zone reinspielt und das Brun Larsen, den dann an der Bredlo dann auch noch irgendwie vorbeikommt, bekommt, meine Güte. Das zweite Tor, darüber werden wir auch noch sprechen, eins aus der Kategorie eigentlich unmöglich, dass das fällt, aber war halt auch drin. Nichtsdestotrotz hast du es angesprochen, der BVB hat losgelegt wie die Feuerwehr. Es gab ja noch die ein oder andere Situation, wo es durchaus dann auch nochmal hätte klingeln können. Und es war dann auch eine Verunsicherung in dieser Mannschaft drin, gerade schon nach dem 1-0, nach dem frühen 1-0, wo Robert Bauer einen Komplettaussetzer hatte, wo man ja vielleicht schon so ein bisschen Schlimmeres erahnen konnte, wenngleich sie sich irgendwie ja unter dem Druck, der doch von Dortmund herrschte, eigentlich noch ganz achtbar aus der Affäre gezogen haben in der ersten Halbzeit.
Ja, ich würde fast sogar noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Also wenn du gesehen hast, gleich nach 15 oder 20 Sekunden das Einsteigen von Kubo, das gleich mit Gelb geahndet wurde.
Zu Recht, muss man sagen.
Also, absolut zu Recht. Also er hat da wirklich nur noch den Gegenspieler getroffen und hat das Glück gehabt, dass er von der Seite gekommen ist. Wäre er von hinten gekommen, wäre er, glaube ich, direkt vom Platz geflogen. Und das hätte sich keiner beschweren dürfen. Aber das war schon irgendwie so ein erstes Zeichen. So, holla, das könnte heute ein bisschen blöd laufen. Was ich sagen muss, ich habe die erste Halbzeit auch noch relativ positiv gesehen, muss ich sagen. Es waren einige Szenen drin, wo wir auch, klar, wir hatten nie Zugriff in der Defensive. Da war uns Dortmund einfach deutlich überlegen. In der ersten Halbzeit möchte ich jetzt noch nicht von Klassenunterschied sprechen, aber sie waren halt einfach ganz deutlich besser, waren schneller, gedankenschneller. Der Ball ist ganz anders gelaufen. Die technischen Möglichkeiten, die Borussen-Spieler da haben, du hast es angesprochen, dieser Zuckerpass von dieser Chip von Pulisic auf Brünn Larsen, allein schon vom Zuschauen musst du dann mit der Zunge schnalzen. Aber trotzdem haben wir einige Szenen gehabt, wo dann halt aber auch immer noch so eine Stiefelspitze von Dortmund dann dazwischen war, dass der Ball dann doch nicht angekommen ist. Wir haben aber trotz allem auch, habe ich irgendwo jetzt gelesen gehabt, die Zweikampfstatistik trotzdem ausgeglichen gestalten können. Das hat mich jetzt dann wiederum gewundert. Aber ja, zur Halbzeit war ich eigentlich jetzt noch gar nicht so negativ gestimmt. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ganze dann in so einem Debakel endet, wie es dann schlussendlich passiert ist. Allerdings hatte ich natürlich auch so ein bisschen auf der Agenda, dass Kölner in der Halbzeit ein bisschen umstellt und zwar gar nicht mal so sehr personell, aber zumindest das Spielsystem ein bisschen umstellt, aber diesmal hat er es leider nicht gemacht.
Ich muss ehrlich sagen, mir fällt es etwas schwer, tatsächlich meine Meinung, die ich nach der ersten Halbzeit hatte, wiederzugeben, auch weil die natürlich so extrem mittlerweile geprägt ist von dem Endergebnis und von dem, was man da vielleicht auch in der ersten Halbzeit erwartet oder befürchtet hat, was dann in der zweiten eingetreten ist. Also ich bin total bei dir, wenn du sagst, die haben versucht, Fußball zu spielen und hatten vielleicht einfach dann das ein oder andere Mal nicht genügend Tempo im Pass oder da hat eben der Zentimeter gefehlt oder war Dortmund einfach auch den Zentimeter schneller, sodass dann eben da viele Situationen, die vielleicht für Gefahr auf Seiten des FCN hätten sorgen können, einfach von vornherein im Keim erstickt wurden. Also ich kann mich da an den einen oder anderen Ball durchaus auch erinnern, wo sie wirklich feinen Fußball versucht haben zu spielen, wo dann aber eben auf der anderen Seite eben auch ein Delaney oder eben ein Witzel stehen. Meine Güte, das sind Nationalspieler in Nationen, die im Konzert da oben mitmischen und halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Nations League, Liga 4 oder sowas. Also da ist dann vielleicht einfach auch du hast zwar gerade gesagt, man hat den Klassenunterschied nicht gesehen, aber der Klassenunterschied rein vom spielerischen Potenzial erstmal einfach sichtbar geworden. Und ich weiß noch, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es auch da schon so empfunden habe, was mir einfach Sorge gemacht hat, war, dass wir in der ersten Halbzeit einfach, und du hast es ja auch gesagt, keinen Zugriff in der Defensive bekommen haben. Während wir ja sonst immer gut geschlossen verschoben haben, die Räume dann auch mitunter einfach eng gemacht haben, dass da die Viererkette hoch stand und dadurch der Raum zwischen den beiden Mittelfeldreihen eng wurde, das ist dieses Mal überhaupt nicht gelungen. Und das war eben das, was mich auch in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen beunruhigt hat, dass die Borussen einfach so unfassbar viel Zeit hatten, auch jedes Mal mal mit dem Ball da ja zu arbeiten, dass sie permanentes Überzahlspiel im Mittelfeld hatten und dass dann eben ganz viele Situationen im 1-1 gelöst hätten werden müssen, und dann eben oft zu unseren Ungunsten ausging, einfach weil da die BVB-Spieler technisch beschlagener sind. Das ist die Zweikampfstatistik, war übrigens 52% gewonnene Zweikämpfe für den FCN gestern Abend in der ersten Halbzeit. Zumindest hat es der Kicker so ausgewiesen. Das hat mich auch gewundert, bin ich ganz ehrlich. Und ja, also das war so mein Gefühl. Aber ich gebe dir auch recht, ich hatte nicht den Eindruck, okay, wir gehen jetzt hier komplett baden in der zweiten Halbzeit, aber eben auch, weil ich, wie du dachtest, Michael Köllner danach justieren wird in der zweiten Halbzeit, und weil er das auch einfach bislang immer getan hat in dieser Saison.
Ja, zumal es war ja auch wirklich extrem offensichtlich. Eras ist im Moment meilenweit von seiner Form weg, die er vor seinem Kreuzbandriss hatte. Noch dazu fehlt ihm die Spielpraxis, ihm fehlt die Souveränität, die jetzt André Petrak in den ersten Spielen ausgestrahlt hat. Aber das war ja nur ein Faktor. Der andere Faktor war ganz einfach, Dortmund hatte im Mittelfeld eine ständige Überlegenheit, schon allein personell. Unsere Spieler sind ja nur noch hinterhergelaufen. Und allein aus dem Grund hätte ich wahrscheinlich schon nach einer halben Stunde, spätestens eben nach dem 2:0, hätte ich die Formation komplett geändert. Ich hätte auf ein 4-5-1 umgestellt, vielleicht sogar auch schon gewechselt, hätte Edo Löwen für Misicjan oder für Kubo gebracht, dass wir eben nur noch einen Offensiven vorne haben, aber dass wir zumindest im Mittelfeld diese personelle Übermacht, die Dortmund da gezeigt hat, dass wir der einfach mal was entgegensetzen und sei es mit fünf Mann, die da vor der Viererkette dann rumlaufen, versucht, die Räume dicht zu machen. Aber ja, es ist halt leider nicht passiert, und wir haben dann ja gesehen, was in der zweiten Halbzeit dann daraus resultiert ist.
Ja, wir werden gleich darüber sprechen, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Wir werden uns auch mal so ein bisschen einem Artikel, der bei den Elf Freunden erschienen ist, widmen. Tobias Escher von Spielverlagerung.de, hinreichend bekannt oder aus seinen Büchern, hat sich da der Sache angenommen. Der Artikel heißt "Kein gewöhnlicher Aufsteiger". Wenn ihr den dann auch nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das in den Shownotes natürlich tun, oder beziehungsweise findet ihr da den Link. Wir werden uns dann gleich nochmal der zweiten Halbzeit widmen und da dann ja auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, was dann wirklich haarsträubend falsch lief beim FCN, und vor allem dann auch darüber sprechen, was anders werden muss im Hinblick auf das Düsseldorf-Spiel. Ich denke, so viel kann ich vorwegnehmen. Wir reden jetzt nicht den Abstieg auf einmal herbei. So schlimm war es dann gestern doch nicht. Nichtsdestotrotz hat es natürlich ein bisschen Eindruck hinterlassen, und darüber reden wir gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Zurück bei Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Felix Amrain, und bei mir ist auch immer noch Markus Schulz, der ja leidensfähig und schmerzerprobt ist und sich mit mir über die höchste Bundesliga-Niederlage des ersten FC Nürnberg unterhält. 7:0, ich glaube, eigentlich muss ich es keinem erzählen, das wissen alle noch. Ja, Markus, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, 2:0 stand es zur Halbzeit. Du hast es ein bisschen weniger kritisch gesehen in der ersten als ich. Nichtsdestotrotz sind wir beide und ist wahrscheinlich jeder Clubfan davon ausgegangen, dass da irgendwas passieren wird in der Halbzeit, einfach weil, wir hatten es schon gesagt, der Zugriff überhaupt nicht da war. Und dann gab es exakt keinen Wechsel und keine Umstellung. Der erste FC Nürnberg wollte dann die ganze Sache spielerisch lösen, hat dann tatsächlich zu Beginn der zweiten Halbzeit versucht, da irgendwie nach vorne zu spielen. Und dann flog ihm das wirklich sofort um die Ohren. Es gab den Konter Auswärts, 49. Minute war das dann und danach war die Messe im Prinzip schon gelesen. Und als da dann Frank Buschmann bei Sky sagte, jetzt müssen sie aufpassen, dass es kein Debakel wird, habe ich eigentlich noch ein bisschen müde gelächelt, weil ich dachte, naja, jetzt wird doch aber Michael Köllner wohl. Aber hat er nicht.
Nee, hat er nicht. Und ich glaube, wir sollten es ihm auch einfach mal zugestehen. Es war jetzt sein 54. Spiel als Profitrainer. Er hat halt auch noch einen Lernprozess durchzumachen und er ist extrem ambitioniert. Er hat den Anspruch, die Mannschaft Fußball spielen zu lassen und nicht Fußball kämpfen oder dreschen oder lange Bälle nach vorne spielen zu lassen. Und ja, vielleicht war da so der Anspruch, den er gehabt hat, gestern einfach ein bisschen zu hoch und hätte er vielleicht dann doch allerspätestens nach dem 3:0 dann wirklich handeln müssen. Also da hätte er definitiv handeln müssen. Im Prinzip den Bus reinholen, vors Tor fahren, jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber zumindest einfach versuchen, jetzt ab sofort mit Mann und Maus zu verteidigen und die beiden Stürmer, Kubo und Misicha, eigentlich davor die ganze Zeit immer an der Mittellinie geklebt und haben auf die Konter gewartet, dass sie da die Bälle dann abholen können. Und spätestens da hätte er wirklich was tun müssen und wirklich mit neun Mann sich vor Fabian Bredlo postieren, damit eben einfach das Ganze ein bisschen eingedämmt wird. Oder allein schon zu versuchen, den Dortmundern den Spaß am Fußball ein bisschen zu verderben. Aber so ist halt genau das Gegenteil passiert. Der FCN hat versucht, spielerisch dagegen zu halten. Und das hat halt dann auch die Dortmunder dann noch ein bisschen herausgefordert. Die haben dann dadurch immer mehr Spaß am Fußball bekommen. Haben dann Tore geschossen, die für einen normalen Zuschauer, der da jetzt nicht irgendwie FCN-Fan war, wirklich zum Zungeschnalzen waren. Und dann haben die sich halt einfach auch in einen Rausch reingespielt. Und bei uns ist dann halt einfach nichts mehr gelaufen. Also wirklich gar nichts mehr. Und symptomatisch war für mich dann das fünfte Tor, als der Ball im eigenen Strafraum abgewehrt wurde. Und Leibold dann versuchte, dann aus dem eigenen Strafraum rauszudribbeln, wurde dann aber gestellt und dann im Postwenden ist dann halt das 5:0 gefallen. Und ja, es war eigentlich symptomatisch für unser ganzes Spiel gestern.
Ja, wie das Tor dann fällt, ist natürlich auch noch irgendwie, also dass er da irgendwo auch noch die Lücke findet, der Dortmunder Spieler Akanji war es. Das ist dann irgendwie auch bezeichnend gewesen. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Die Expected Goals dieses Spiels zeigen diesen ganzen Wahnsinn eigentlich auch auf. Du hast es angesprochen, die haben sich dann natürlich, die Dortmunder, auch einfach in so einen Rausch reingespielt. Und jeder Hobbykicker kennt es wahrscheinlich auch. Es gibt so Tage, da läuft es dann einfach und da kannst du machen, was du möchtest. Das sind Dinge, die klappen nie, da verstolperst du sonst immer den Ball, aber an manchen Tagen geht es einfach. Und gestern war es, glaube ich, bei Dortmund halt auch einfach so. Die haben dann mitunter auch ein bisschen Hackespitze 1, 2, 3 gespielt. Das gab ja auch die eine Situation, das war dann beim 4:0, wo dann Brün Larsen und Reus wirklich, ja, Chapeau. Man muss mal einfach dann auch den Hut ziehen, muss man so ehrlich sein, da die Abwehr sezieren und dass er dann natürlich auch noch durch die Hosenträger, ich glaube, von Georg Markreiter spielt, Brün Larsen, das ist dann halt auch, das sind so Dinge, die passieren in seinen nächsten 10 Bundesligaspielen wahrscheinlich nicht. Und gestern war es dann aber eben so. Du hast es auch angesprochen, dass die beiden Stürmer halt auch immer wieder an der Mittellinie gelauert haben, aber das Problem war ja tatsächlich, dass Nürnberg, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt über 30% Ballbesitz hatte. Und dann, wenn du dann den Ball versuchst, lang zu schlagen, ist es natürlich hoffnungslos auf die beiden, denn da hinten stehen ja immer noch ein paar Verteidiger. Wenn du es aber halt versuchst, spielerisch zu lösen, und das hat ja an dem Tag auch nicht funktioniert, dann ist die Gefahr eben auch einfach groß, dass du den Ball flach dem Gegner in den Fuß spielst. Und Ich glaube, wir sind da ziemlich einer Meinung. Natürlich ist es sehr ehrenwert, was Michael Köllner da gestern versucht hat, dass man da versucht hat, auch weiter Fußball zu spielen. Aber Georg Markreiter hat es nach dem Spiel auch für mich sehr reflektiert rübergebracht, hat gesagt, dieses Gefühl, wann ein Spiel verloren ist und wann man dann Schadensbegrenzung betreiben muss, fehlt uns noch. Und ich glaube, das hat nicht nur der Mannschaft gefehlt, sondern das hat auch Michael Köllner gefehlt. Und bei wirklich aller Liebe und bei wirklich allem Respekt, den ich da habe, das muss schlicht und ergreifend, das muss die Standpauke gewesen sein, die keiner haben wollte, denn da kommen noch andere Mannschaften, gegen die sonst dasselbe passieren wird.
Definitiv. Und finde ich auch, dass das vielleicht so ein kleines Lernerlebnis zum rechten Zeitpunkt war. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Michael Köllner genau das noch mal irgendwann passieren wird, dass er dann stur an diesen Plan dann festhält. Zumal er ja sonst eigentlich auch jemand ist, der mitunter pro Halbzeit 3-4 Mal das System wechselt. Und dass er es gestern eben nicht gemacht hat, vielleicht war das irgendwie sein Plan für gestern. Vielleicht hat er auch irgendwie damit gerechnet, dass die Dortmunder dann zur Halbzeit oder spätestens nach dem 3-0 irgendwie jetzt sagen, ja gut, und jetzt lassen wir es locker angehen, und dass sie vielleicht eine Aufholjagd starten wollten. Alles möglich, aber es hat halt gestern mal einfach nicht funktioniert. Und ja, klar, Mund abwischen, das nächste Spiel ist schon am Samstag. Da ist es dann auch wichtiger, weil für mich war das Dortmund-Spiel so ein Bonusspiel. Wir haben seit 1990 in Dortmund keinen Sieg mehr geholt. Wir haben seit, ich glaube, 2006 nicht mal mehr ein Tor geschossen in Dortmund. Und wirklich ernsthaft damit rechnen konnte niemand, dass wir da was mitnehmen. Aber andererseits, dass man uns natürlich dann so eine Packung abholen, hätte nur auch keiner gedacht wahrscheinlich.
Ja, ich denke, ihr merkt es. Es ist immer noch irgendwie ein bisschen schwierig zu greifen, wenngleich man schon das Gefühl hat zu wissen, woran es lag. Ich fand besonders auffällig, und das ist das, was mich dann wirklich auf die Palme gebracht hat in der zweiten Halbzeit, und dass da dann eben auch nichts dagegen unternommen wurde, dass es immer wieder genau ein Spielschema gab, dass Dortmund gefühlt hätten, die es auch noch 25 Mal spielen können und es hätte nichts daran geändert, dass es funktioniert. Nämlich, dass die Bindung zwischen Robert Bauer und Enrico Valentini überhaupt nicht da war. Und dass es Dortmund dann verstanden hat, auch Robert Bauer rauszuziehen aus diesem Abwehrverbund und daraufhin in diese riesen Lücke, die dann entstanden ist zwischen Georg Markreiter und Enrico Valentini, dass da einfach ein Dortmunder reinlaufen kann, dann schlagen die einen langen Ball dahin, weil die Mannschaft ja immer noch versucht hat, Fußball zu spielen, stand sie verhältnismäßig hoch und dann sind da 30 Meter Platz und du hast keinen Gegenspieler als Dortmunder. Da muss ich ehrlich sagen, da hat es bei mir aufgehört. Da war wirklich, ich habe das da nur noch belächelt, weil mir nichts anderes irgendwie mehr übrig blieb.
Ja, genau das war dieses Problem und das hätte ich halt eben allein schon dadurch unterbunden, indem ich die Fünferkette aufgelöst hätte und auf eine Viererkette zurückgegangen wäre. Das Problem war halt ganz einfach bei dieser Fünferkette, die Abstände haben eigentlich von der ersten Minute an nicht gestimmt. Du hast gemerkt, dass sie das zwar im Training und vielleicht in dem einen oder anderen Vorbereitungsspiel ausprobiert haben, aber du hattest nie so den Eindruck, dass das jemals irgendwie hundertprozentig funktioniert hat, dass die Spieler sich damit irgendwie wohlgefühlt hätten. Und das dann natürlich ausgerechnet in einem Spiel wie gestern gegen eine Mannschaft, die dann wirklich einen Sahneabend erwischt, dass das schief gehen muss. Es ist ja fast zwangsläufig. Und ich persönlich glaube immer noch, wenn wir zur Halbzeit auf die Viererkette gewechselt hätten, dann wären eben genau diese Situationen, dass die Dortmunder immer wieder probiert haben, Robert Bauer aus dem Verbund rauszuziehen und diese Räume dann zu nutzen, das wäre dann eben eigentlich niemals so hundertprozentig entscheidend gewesen, weil das hätten sie dann gar nicht geschafft, weil unsere Abwehr, wenn wir jetzt die Viererkette dann wieder standardmäßig aufgestellt hätten, mit Mühlen, Markreiter in der Innenverteidigung und auf den Außen Leibold und Valentini, die wissen, da weiß halt wirklich jeder, wo er laufen muss, wie er verschieben muss im Defensivverbund. Und dann wäre das, glaube ich, alles ein bisschen anders gelaufen.
Wir haben es jetzt, ich denke, hinreichend oft betont, dass unserer Meinung nach falsch war, spielerisch lösen zu wollen. Ich hatte vorhin den Artikel auf elffreunde.de von Tobias Escher angesprochen. Das ist Punkt 1 ist da übrigens, Nürnberg möchte es spielerisch lösen. Punkt 2 ist, die Innenverteidiger sind die heimlichen Spielmacher. Als Nürnberg-Fan empfindet man das als nicht so heimlich, aber sei es drum. Und das Dritte ist ein Punkt, der jetzt tatsächlich eigentlich auch erst seit dieser Saison relevant ist, nämlich wenig Druck im Spiel gegen den Ball. Wir haben es in unserer Facebook-Gruppe, wo wir von Total Beklubbt alle drin sind, haben wir so ein bisschen rumgeschrieben und da kam zum Beispiel das Kiel-Spiel aus der letzten Saison, das dann so ein bisschen den Aufstieg greifbar machte, kam da zur Sprache. Da hat man ja unfassbar viel Druck auf den Gegner ausgeübt und ihn so im Prinzip davon abgehalten, Fußball zu spielen. Jetzt hat man es in der ersten Liga nicht so gemacht bislang. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, muss man auch einfach sagen. Vielleicht eben auch dem Wissen geschuldet, dass Innenverteidiger in der ersten Liga viel spielstärker sind, dass sowieso die Erstligaspieler es mittlerweile gewohnt sind, gepresst zu werden und sich spielerisch aus solchen Situationen befreien können. Also hat man sich rund um Michael Köllner, das Trainerteam, entschieden, diese ganze Geschichte über Verschieben, über Räume eng machen zu lösen. Und ich habe es gerade schon gesagt, das hat 4 Spiele lang sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Die Gegentore haben wir, glaube ich, hinreichend in den vorangegangenen Ausgaben analysiert, sind oftmals durch individuelle Fehler eingeleitet worden. Vor dem Hintergrund, dass eben genau das ja die Basis dieser Stabilität ist, nochmal der Hinweis da auf überhaupt nur 8 zugelassene Schüsse direkt aufs Tor in den ersten 4 Spieltagen, so viel wie der FC Bayern München, dass das die Basis ist für diese defensive Stabilität, dann erscheint doch immer mehr das große Fragezeichen, warum man genau diesen Automatismus quasi killt, indem man umstellt, oder?
Ja, du siehst, mir fehlen da auch heute noch immer ein bisschen die Worte. Man sagt ja immer, never change a running system. Aber ja, Michael Köllner ist da halt echt eine Wundertüte. Und so gut das im Defensivverbund gelaufen ist, wir hatten trotz allem immer Probleme, das Spiel von hinten raus dann zu gestalten. Und ich nehme an, dass das so ein bisschen der Ansatz war, zu sagen, wir versuchen das jetzt mal mit dieser Fünferkette, die ja in der Offensivbewegung dann zu einer Dreierkette mit extrem hochstehenden Außen wird. Und da hat er wahrscheinlich eben wirklich probiert, die Umschaltsituation noch ein bisschen gefährlicher zu gestalten. Gerade eben in Dortmund, die ja eigentlich vor dem gestrigen Spiel, sie hatten zwar gut gepunktet, aber Favre war da schon wieder ein bisschen in der Kritik gestanden. Die ganze Offensive in Dortmund war ein bisschen in der Kritik gestanden mit ihren ganzen Nebenbaustellen. Ich sag nur Mario Götze und sowas. Vielleicht hat er da gedacht, da könnte man sie irgendwie kriegen und irgendwie auskontern. Und ja, es ist für mich, läuft das ganze Ding unter vercoacht. Man muss es dem Trainer aber auch mal eingestehen. Ne? Also jeder Spieler, der auf dem Feld steht, macht mal einen Fehler. Beim einen drückt man leichter mal das Auge zu, beim anderen wird man dann schon kritischer. Aber auch dem Trainer muss man es zugestehen, dass er einen Fehler macht. Und ich sag's ganz ehrlich, lieber hat er jetzt mal so ein Auswärtsspiel in Dortmund dann vercoacht, als dass er es beim Heimspiel gegen eine der Mannschaften, die mit uns wirklich um den Klassenerhalt kämpft, macht, wo dann wieder alle dann nur noch mit dem Kopf schütteln.
Ich erinnere mich an ein Heimspiel, wo er sich ziemlich vercoacht hat, aber darüber reden wir nie wieder.
Oh nein,
bitte nicht. ja, also nicht, dass mich irgendjemand falsch versteht. Ich will hier keineswegs eine Trainerdiskussion anzetteln. Michael Köllner hat sehr, sehr viel richtig gemacht in seiner Zeit als Cheftrainer in Nürnberg. Aber dieses Mal, eine Mal, da stimme ich dir zu, da lag er halt wirklich komplett daneben. Und das ging damit los. Wir hatten es gerade gesagt, dass die defensive Stabilität oder worauf sie beruht, durch die taktische Veränderung quasi schon aufgehoben wurde. Und dass dann natürlich da einfach auch noch Punkte hinzukamen, wie wenn du die Dortmunder Spieler nicht anläufst, dann bekommen die Platz, dann bekommen die vor allem dadurch auch Tempo, dann stoppst du die nicht mehr oder eben nur noch über Fouls. Da kommt hinzu, dass du eben Dortmund das Mittelfeld preisgegeben hast, dass so eine auf Konter ausgelegte Strategie sicherlich eine tolle Idee ist, aber eben nur dann, wenn du überhaupt mal den Ball bekommst. Und insofern bleibt unterm Strich wahrscheinlich nur zu sagen, Herr Kölner, vielen Dank bis hierher, aber bitte daraus ganz, ganz, ganz schnell lernen, ganz doll lernen. Ansonsten steht am Ende stets bemüht und eben auch nicht mehr.
Also da, glaube ich, können wir uns alle sicher sein, dass sich Michael Kölner darüber am meisten selbst geärgert hat. Und ich schätze ihn auch so ein, dass ihm so ein Fehler, glaube ich, so schnell echt nimmer passieren wird.
Gut, machen wir es hier mal zu, sprechen gleich noch darüber, was unserer Meinung nach jetzt auch vielleicht das Richtige wäre im Hinblick auf das Fortuna-Spiel. Denn das ist so ein Spiel, wie es Markus gerade ansprach, in dem es anders werden muss, in dem es besser werden muss und in dem es auch viel mehr darauf ankommt, dass man 3 Punkte holt. Und dann schauen wir weiter hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück in der total beklubbten Therapiestunde hier auf meinsportradio.de. Patient Markus und ich sind immer noch zu Gast oder sind immer noch zugegen. Spaß beiseite. Markus, wir haben uns lang und breit gerade aufgeregt. Ich glaube insgesamt jetzt schon 34 Minuten. Viel länger, als ich das eigentlich vorhatte. Aber was raus muss, muss raus. Und jetzt ist es Zeit, nach vorne zu gucken. Und wir haben es jetzt mehrfach betont, wenn was positiv ist, dann ist es ein hoffentlich einsetzender Lerneffekt. Aber man muss auch sagen, es gab noch was Zweites Positives, das ging zumindest mir so. Da hat gestern niemand großartig auf das Team eingedroschen. Zumindest wenn man so ein bisschen in den Social-Media-Kanälen oder da, wo ich geschaut habe, mal ein bisschen den Blick hat schweifen lassen. Und auch im Stadion, was man da so mitbekommen hat, da wurde dann gesungen, da wurde die Mannschaft nicht gnadenlos niedergepfiffen. Die Mannschaft hat sich einen Kredit letztes Jahr erspielt, ist so beliebt wie wenige vor ihr oder nicht wie wenige vor ihr, wie viele vor ihr lange nicht. Ist das ein sinnvoller Satz? Wahrscheinlich nicht, aber ich denke, es ist klar, was ich meine. insofern, sie profitieren natürlich von diesem Kredit und wenn sie da am Samstag einfach auch eine Reaktion zeigen, dann ist dieses Spiel auch ganz schnell einfach wieder in Vergessenheit geraten und man kann fest davon ausgehen, dass da am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf die Nordkurve und auch das restliche Max-Morlock oder Frankenstadion oder wie auch immer hinter dieser Truppe stehen wird.
Ja, denke ich auch. Michael Kölner macht es da auch schon immer ein bisschen geschickt, dass er die Mannschaft immer ein bisschen aus der Kritik raushält. Teilweise auch gar nicht so bewusst, dass er das macht, sondern durch seine teilweise doch nicht von jedem nachvollziehbaren Wechsel holt er auch so ein bisschen die Verantwortung dann auf sich und von den Spielern weg. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, dass gestern nach Abpfiff dann die mitgereisten Clubfans die Mannschaft trotzdem mit Sprechchören gefeiert hat, ne? Und mir macht es Mut jetzt für Samstag. Ich denke, sowohl die Mannschaft als auch der Trainer, die haben draus gelernt oder sind noch dabei, jetzt in der Vorbereitung draus zu lernen. Sie haben es unter Michael Köllner auch in der Vergangenheit gezeigt, wenn mal so ein richtig bescheidenes Spiel war, dass im nächsten Spiel dann die entsprechende Antwort gekommen ist. Darauf vertraue ich jetzt einfach mal. Ich glaube auch, dass wir spielerisch und vom Kader her auch die Möglichkeit haben, da entsprechend eine Antwort zu zeigen gegen Düsseldorf und dass auch eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird. Jetzt, ich möchte es gar nicht personell festmachen, aber schon mal allein am System. Ich denke, dass wir wieder auf ein 4-1-4-1 zurückgehen werden, wenn nicht sogar auf ein 4-4-2. Und vielleicht ist Petrak wieder mit dabei. Ich bin sicher, dass Michael Ishak von Beginn an wieder in der Sturmspitze stehen wird. Auch, dass es jetzt langsam, aber sicher so viel Uhr geschlagen hat, dass Michael Köntlich, erklärter Lieblingsspieler Edu Löwen, von Beginn an auf dem Platz stehen wird.
Bin ich in vielen Punkten bei dir und wir haben es vorhin angesprochen, haben es aber unter den Tisch fallen lassen, deswegen ist es an der Stelle, jetzt wird es noch nachgereicht. Man kann auch fest davon ausgehen, dass es einfach nicht ein, Florian Zenger hat es Freak-Spiel genannt, wird, wie das am Mittwochabend der Fall war, denn ich hatte das vorhin nur angedeutet, die Expected Goals in diesem Spiel, die machen mich komplett alle, wenn ich das vor mir sehe. Könnt ihr euch dann im Detail auch nochmal in den Shownotes angucken. Die Expected Goals, die von 538 und Understat.com prognostiziert wurden nach Ablauf des Spiels, waren 2,1 Tore für Borussia Dortmund und 0,1 Tore für den FCN. Den Wert für den FCN kann jeder, denke ich, nachvollziehen, der das Spiel gesehen hat. Aber dass eben so eine krasse Diskrepanz da oder Differenz einfach herrschte zwischen den geschossenen Toren und den erwarteten, das lag vor allem daran, dass eben Dortmund aus gefühlt jeder Chance ein Tor gemacht hat. 7 von 10 Schüssen aufs Tor waren am Ende drin. Und ja, wir haben es alle gesehen, wie die da drin gelandet sind. Da war noch ein Bein dran, da ändert der Ball die Richtung, da ist es mitunter auch einfach Slapstick und natürlich teilweise auch einfach große Klasse, wenn die den da aus der Distanz oder aus der Mitteldistanz genau in die Ecke schieben. Aber wie gesagt, das wollen wir eigentlich abhaken, hinter uns lassen. Jetzt kommt mit Fortuna Düsseldorf ja auch jemand, mit dem man noch so ein bisschen Hühnchen zu rupfen hat. Ne? Ich erinnere an den letzten Spieltag, als wir die Zweitligameisterschaft dann doch noch abgegeben haben nach Düsseldorf und damit natürlich auch wieder ein ganz anderer Gegner. Und damit natürlich auch ein Gegner, bei dem die Spielweise, die der 1. FC Nürnberg bislang gezeigt hat, deutlich besser funktionieren sollte. Einfach, und das ist gar nicht irgendwie respektlos gegenüber Fortuna Düsseldorf und seinen Spielern gemeint, wo einfach nicht so eine Klasse herrscht, wie wir sie jetzt am Mittwochabend gesehen haben.
Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Wir hatten ja eigentlich bislang gegen Mannschaften gespielt, die auch Fußball spielen. Und ich erwarte jetzt am Samstag allerdings eine Fortuna, die genau das macht, was wir vielleicht in Dortmund hätten machen sollen. Die werden erstmal eine ziemlich massierte Deckung hinten haben. Die werden auf Konter lauern, aber eins werden sie mit Sicherheit nicht machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn ich die so Ausschnitte aus bisherigen Fortuna-Spielen jetzt in dieser Saison gesehen habe, die werden, glaube ich, nicht versuchen, mit Fußball zu spielen.
Das darf ich da mal ganz kurz reingehen? Die haben ja gestern gegen Bayer Leverkusen gespielt, ne? Und die Bilanz der Torschüsse nach der ersten Halbzeit war 8 für Fortuna Düsseldorf, 0 für Bayer Leverkusen. Also es ist durchaus so, dass Fortuna Düsseldorf Fußball spielen möchte in dieser Saison. Man möchte ihnen das so ein bisschen in Abrede stellen. Und das Problem an dieser Stelle übrigens, viele Grüße an alle Medienschaffenden im Bildbereich. Das Problem an diesen Zusammenfassungen ist ja, dass wir ganz viel vom Spiel einfach auch nicht sehen. Ja, wir sehen die Großchancen, wir sehen letzten Endes die Tore und das ist es halt oftmals gewesen. Also gestern war ein Spiel, das wahrscheinlich am Ende Fortuna Düsseldorf, wenn sie eben ein bisschen konsequenter ihre Chancen verwerten, gewinnen muss. Ähnlich quasi wie der FCN gegen Mainz. Insofern bin ich mir da gar nicht so sicher, ob deine Prognose da zutrifft. Und noch ein anderer Punkt, wenn ich zum Beispiel ans Hertha-Spiel denke, als sich Hertha dann auch überhaupt nicht mehr darum bemüht hat, das Spiel zu machen, oder auch jetzt ans letzte Wochenende erst, als Hannover ein Stück weit auch erzwungenermaßen phasenweise nicht Fußball gespielt hat, war es ja schon so, dass wir auch gegen Gegner gespielt haben, die zumindest phasenweise sich auch erstmal damit begnügt haben, dem FCN den Ball zu geben.
Ja, das ist richtig, das stimmt. Für letzte Woche bin ich raus, das hatte ich nicht gesehen gegen Hannover, aber gegen Hertha, das stimmt, ja. Die haben, das war eigentlich auch das, wo ich mich von Beginn an irgendwie gewundert habe, warum macht Hertha da eigentlich nicht mehr und überlässt uns eigentlich komplett das Spielen? Und ja, vielleicht haben sie sich aber auch ein bisschen drauf verlassen, dass das bei uns halt auch immer noch so ein kleines Problem ist, entsprechend die Umschaltsituationen dann zu machen oder überhaupt die Chancen überhaupt rauszuspielen, weil uns halt doch noch so ein bisschen der Kreativspieler vorne fehlt, der eigentlich Kubo sein könnte, aber auch nur, wenn er halt auf der zentralen Position spielt, wie es jetzt, was ich so gesehen habe, dann doch gegen Hannover dann war. Und ja, ich bin mir immer noch trotzdem irgendwie nicht ganz sicher, ob Fortuna das nicht wirklich ähnlich machen wird, sich erstmal ein bisschen reinstellen.
Ja, also durchaus möglich, dass das natürlich passiert. Am Ende ist es, wie Kevin Scheuren im Bully-Special gesagt hat, das ist ein Spiel, wo beide gefühlt gewinnen müssen und am Ende geht es 0-0 aus. Ja, gucken wir mal. Reden wir nochmal ganz kurz über den ersten FC Nürnberg. Was erwartest du an personellen Konsequenzen vielleicht auch? Ich hatte vorhin schon mal unsere Unterhaltung da angesprochen, die wir so tagsüber so ein bisschen geführt haben. Und da ging es natürlich schon ein Stück weit auch darum, was da in der Mannschaft passiert ist. Natürlich, es war richtig dämlich, was Tim Leibold gemacht hat. Aber gut, das abhaken und weiter geht's. Natürlich, Georg Markreiter fälscht zweimal den Ball ab, abhaken, weiter geht's. Aber woran sich so ein bisschen aufgehangen wurde, und das nicht ganz zu Unrecht, kann man auf jeden Fall sagen, ist die Einstellung, und die hat sich in den letzten Wochen schon so ein bisschen abgezeichnet, von Yuya Kubo mit zurückzuarbeiten. Und dass dann gestern auch noch Wura ja dann nicht mehr unbedingt durch Lauffreude in die eigene Hälfte aufgefallen ist, hat es auch nicht unbedingt besser gemacht. Sind es für dich Kandidaten, die tatsächlich jetzt auch einfach mal eine Denkpause bekommen und dass man dann sagt, du hast ja Edu Löwen angesprochen, dass man den dann da ins kalte Wasser ist ja auch Quatsch, aber in die Startelf wirft. Ist das für dich eine denkbare Option?
Also ich glaube, jeder andere Trainer wär relativ einfach auszurechnen. Unter normalen Umständen würde ich sagen, Wurra und Kubo hätten eine Denkpause verdient. Bei Michael Köllner bin ich mir eben überhaupt nicht sicher. An manchen Spielern, das war auch schon in der vergangenen Saison so, ich möchte gar nicht Edgar Salih ansprechen, aber an manchen Spielern hält er halt fest und sehr, sehr lange fest. Andere wiederum, ich sag nur Thorsten Kirschbaum, nach dem Bock im Heimspiel gegen Ingolstadt, da war dann sein Stammplatz los. Ich traue mir da wirklich keine Voraussage zu, was da passieren wird. Also es ist richtig, die beiden ja, die waren gestern an der Mittellinie gestanden. Ich weiß jetzt auch nicht, was die taktische Vorgabe war. Aber ich glaube, ich spiele selbst ja wieder Fußball und selbst wenn die taktische Vorgabe ist, du bleibst vorne an der Mittellinie und ich sehe, dass es hinten brennt, renne ich mit zurück und versuche da einfach das Schlimmste noch zu verhindern. Es wären zwei Kandidaten für einen Wechsel. Allein ich weiß Michael Köllner überhaupt nicht einzuschätzen da in der Hinsicht.
Geht's Menschen wie Leuten, geht's mir nämlich nicht so viel anders. Gut, dann machen wir auch da mal so ein bisschen Haken dran. Ich denke, wir können unterm Strich festhalten, so funktioniert's defensiv nicht mit dem Ligaerhalt oder mit dem Klassenerhalt, wie es am Mittwoch in Dortmund lief. Es davon abgesehen natürlich auch einfach die ein oder andere Baustelle, an der Michael Köllner weiterarbeiten muss, in der nächsten Länderspielpause auch wieder arbeiten muss mit der Mannschaft. Das Konterspiel beispielsweise, das läuft noch nicht so richtig beim FCN. Die Chancenverwertung ist auch an manchen Tagen wirklich sehr ausbaufähig. Und dann bleibt vielleicht als Schlussfazit, bevor wir natürlich noch tippen, nur das, was letzten Endes Tobias Escher geschrieben hat. Kölner hat noch viel Arbeit vor sich, ehe der Beweis erbracht ist, dass ein Aufsteiger auch mit ungewöhnlichen Mitteln die Klasse halten kann. Und dem gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Und wir sind gespannt, ob es Michael Kölner gelingt und hoffen es natürlich. Markus, der Tipp zum Abschluss, wie geht das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf aus?
Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, wir gewinnen das Ding 3-0.
Ich habe dämlicherweise vergessen, was ich im Bulli-Special getippt habe. Ich denke, ich habe 2-1 für Nürnberg getippt, aber im Zweifelsfall tippe ich jetzt einfach 2-1. Ich glaube auch, dass wir gewinnen. Ich glaube einfach, dass die Mannschaft mit den Fans im Rücken ein gutes Spiel machen wird, dass da auch einfach Wiedergutmachung von Seiten der Mannschaft betrieben werden soll. Und dass es einfach auch ein Gegner ist, der uns viel, viel eher liegt, weil es einfach nicht so ein krasser Klassenunterschied wie zu den absoluten Top-Teams der Liga ist. Und wenn man da einen Dreier mitnimmt, dann muss man es einfach sagen, dann ist die Welt mehr als in Ordnung. Dann hat man 8 Punkte aus 6 Spielen geholt. Dann ist es auch kein Weltuntergang, wenn die Woche drauf gegen Leipzig das in die Hose geht und man damit eine Niederlage in die Länderspielpause geht. Denn, Markus, ich denke, da sind wir uns eigentlich unterm Strich, bleibt festzuhalten. Nach 5 Spieltagen können wir sagen, der FCN ist ganz gut in die Saison gekommen, hat jetzt einmal richtig Lehrgeld gezahlt, aber ansonsten auch gezeigt, dass er, wenn er an seine Leistungsgrenze geht, wettbewerbsfähig ist.
Das ist er definitiv. Und ich bin ja da in der Hinsicht auch immer ganz gerne als Berufsoptimist ein bisschen verschrien. Aber ich war vor der Saison wirklich skeptisch, ob wir da spielerisch in der ersten Liga bestehen können. Und war schon nach dem Hertha-Spiel eigentlich recht angetan. Und ja, es hätte ein oder andere Punkt mehr sein können. Also wenn ich da an das Mainz-Spiel denke, oder in Berlin kannst du auch was mitnehmen, wenn der Elfmeter drin ist. Aber unterm Strich, man darf nicht vergessen, wo wir herkommen, was unsere finanziellen Mittel sind. Und 5 Punkte aus 5 Spielen, das nehme ich so mit, unterschreibe ich, und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Klar, wir werden mit Sicherheit nicht am 28. Spieltag den Klassenerhalt feiern können, sondern bis zum letzten Spieltag unten mit dabei sein. Aber was anderes, glaube ich, konnte auch ernsthaft niemand erwarten.
Und denke ich, hat auch niemand erwartet. Jetzt haben wir es irgendwie geschafft, glaube ich, fast 50 Minuten hier zu reden, obwohl wir das Ganze kurz halten wollten. Vielen Dank an Markus. Markus, man findet dich auch in sozialen Netzwerken, wenn man dir folgen möchte.
Selbstverständlich. Ed Schulzi, ich buchstabiere mal, weil das die englische Schreibweise ist. SHULTZIE auf Twitter. Oder eben unter Markus mit C und Schulz mit TZ auf Facebook.
Ja, also wenn ihr Markus folgen wollt, tut das. Ansonsten folgt natürlich Total Beklubbt auf Facebook, auf Twitter. Abonniert den Podcast, damit ihr immer up to date seid und damit ihr immer hört, was Jakob Lexer in den nächsten Wochen so veranstaltet. Es wird neue Ausgaben von Entenmanns Ecke geben. Es wird natürlich Gegnergespräche geben und natürlich auch Nachbetrachtungen zu den beiden Spielen. Ich mache Urlaub, entziehe mich diesem ganzen Trubel rund um den ersten FC Nürnberg erstmal für ein paar Wochen und bin dann, ich glaube, zum Hoffenheim-Spiel wieder da. Ansonsten, wie gesagt, ja, immer fleißig weiter mein Sportradio.de einschalten. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Kaltschneuzig. Der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse. Von Curling bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig. Auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.